Es gibt manchmal krasse Zufälle, oder?
Ey, und du denkst dann ja aber auch, also der war so mein Alter und ich dachte so, okay, also entweder werde ich Samstag brutal ermordet.
Oder das Filmspiel da.
Ja, oder klar. Ich habe den besten Abend jemals.
Nicht mehr von Unsicherheit getrieben zu sein, sondern von Neugier ist, glaube ich, das größte Geschenk, das ich da rausziehen konnte. Ich habe mir dann vorgenommen, ich werde jetzt innerhalb von einem Jahr mein Leben in allen Bereichen, in denen ich Bock habe, ableveln. Mhm. Ich habe mich einfach, als ich jugendlich war, ich fand mich nicht gut. So, ich habe ein wahnsinns Problem mit mir gehabt. Und für mich war Schauspiel einfach eine gute Möglichkeit, jemand anders zu sein. Also ich war schon immer so, dass ich gerne Pläne gemacht habe und so rumgeträumt habe, mit was könnte werden. Das hat für mich noch nie gepasst. Ich war schon immer gedanklich überall. Mittlerweile bin ich, wie gesagt, ein bisschen strukturierter, aber ich bin ein Irrwisch. Mhm. Ich bin nicht dafür gemacht, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Aber für mich war es in dem Moment eine Wahnsinnsüberwindung, weil es gerade als junge Frau, die selbstständig tätig ist als Künstlerin, da wirst du einfach richtig hart unter die Lupe genommen, was die Finanzen angeht. Zum Beispiel, als ich mir so hart den Arsch abgearbeitet habe, dafür meine Musik zu finanzieren, da wurde ich regelmäßig auf TikTok gefragt, das sind ja irgendwie, wie viele Leute habe ich da, knapp 47.000, da habe ich viele, viele Nachrichten bekommen mit, ja, okay, wer finanziert dir das? Hast du einen Sugar Daddy? Finanzieren deine Eltern das? Und ich stand wirklich Tag und Nacht im Synchronstudio, um mir das zu ermöglichen, um mein Musikvideo zu produzieren. Und es ist ja auch schön. Das ist wie so ein Vorherfoto. Ja. Wo du denkst, ja, irgendwann gucke ich darauf zurück und denke, oh Mensch, guck mal, die hatte richtig Angst, aber sie hat es trotzdem gemacht.
Auch als Videopodcast auf YouTube.
Ja, dann moin zusammen zum Gezeitengänger-Podcast mit Jens
und Christopher.
Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. In der Mitte sitzt die Marlene Steffen.
Hallo.
Mega schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
Marlene, du hast in deinen jungen Jahren schon bislang ein recht wildes Leben gehabt, würde ich sagen, oder?
Da ging einiges. Da sind wir richtig gespannt jetzt.
Genau, du hast sehr, sehr viele spannende Sachen erlebt. Aber ja, vielleicht von einer ganz besonderen Challenge wollen wir von dir nachher mal ein bisschen was erzählt bekommen. Aber vielleicht starten wir erstmal mit was anderem. Du bist recht früh vor die Kamera geraten, hast den Beruf der Schauspielerin ergriffen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Oh, das war eine witzige Geschichte. Tatsächlich durch Zufall. Also ich bin mit 8, habe ich mich vor einen Computer begeben und ich durfte ab und zu mal alleine ins Internet. Das war das absolute Highlight. Also Google, gibt's was ein, kommt was raus, war für mich die ultimative Magic. Und ich hatte einen richtig dollen Crush auf einen der Schauspieler von Die Pfefferkörner. Kennt ihr die?
Ja, die kenne ich.
Klar.
Ja, ja. Klar. Und es war noch die OG-Pfefferkörner, ja? Noch mit Fiete und Natascha. Mhm. Und Fiete war mein ultimativer Schwarm, den fand ich sowas von toll. Und so hat mein 8-jähriges Ich beschlossen, ich suche den mal auf Google, einfach nur, um mir so ein paar Fotos von dem anzugucken und ein bisschen rumzuschwärmen. Was dazu führte, dass ich tatsächlich auch Fotos von ihm gefunden habe, habe ich raufgeklickt, ein bisschen rumgescrollt, wie man das so macht, aber erstens habe ich noch nicht so flüssig gelesen und zweitens dachte ich mir so, ja gut, da ist halt so ein Formular, das wird mir auf einmal angezeigt, da steht halt, geben Sie hier Ihren Namen und Ihre Telefonnummer ein. Und ich dachte, okay, dann wollen die Besitzer des Internets wahrscheinlich wissen, wer da ist. Also habe ich Marlene und unsere Haustelefonnummer eingegeben, weil ich dachte, das muss man anscheinend so machen im Internet. Ja, und dann rief irgendwann die, guten Morgen. Genau, dann schlug's 13.
Da.
Und dann rief irgendwann die Kinderschauspielagentur dieses Kinderdarstellers bei meiner Mutter an und hat gefragt, ja, moin, wir sind so ein bisschen verwirrt. Also wir haben jetzt hier im Kontaktformular einfach nur einen Namen und eine Telefonnummer. Die haben wir jetzt einfach mal zurückgerufen. Aber heißen Sie mit Nachnamen Marlene oder ist das Ihr Kind? Oder also wollen Sie Ihr Kind zum Casting anmelden? Und meine Mutter ist so, wer ist denn da? Und dann haben sie halt ewig gebraucht, um rauszufinden, dass ich anscheinend mehr oder weniger aus Versehen da meine Fußspuren hinterlassen habe. Mhm. Und dann hat meine Mutter so aus Scheiß eigentlich so durch den Raum gefragt, weil wir damals auch noch in Neumünster wohnten, also nicht in Hamburg, wo diese Agentur war. Meinte sie, ey Marlene, hättest du Lust auf Kindercasting in Hamburg für eine Schauspielagentur? Und in meiner Familie macht niemand irgendwas mit Kunst, deswegen
Hab zu der Zeit Ballett getanzt, aber das war's auch. Ja, dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht, ne? Und dann sind meine Eltern wirklich mit mir dahin und die haben mich genommen.
Cool.
Das ist ja unglaublich.
Ja, und nach 5 Jahren sehr, sehr wenig erfolgreichen Chibo-Castings, in denen ich angetreten bin gegen sehr gut trainierte Kinderdarsteller, innen, viele verschiedene, habe ich dann ein Casting bekommen für Das Weiße Band. Mhm. Das hat mir nichts, also Michael Haneke hat mir auch nichts gesagt, hat auch niemandem in meiner Familie was gesagt, weil es waren jetzt auch keine Filmkenner und keine krassen Kulturleute in meiner Familie. Also bin ich da hin und wir dachten halt, das wäre so ein NDR-Heimatfilm-Ding. Und dann kam noch eine Castingrunde und noch eine Castingrunde. Naja, und dann haben sie mich irgendwann besetzt als eins dieser 30 Kinder in diesem Film. Und dann haben wir erst am Drehort, als sie mich hingebracht haben, verstanden, dass es ein großer Kinofilm wird. Mhm. Und dann ging es los. Als ich den in der Vita hatte, habe ich halt neben der Schule dann gedreht und so kam ich dazu.
Hast du selber, also wie alt warst du da, als der Kinofilm an den Start ging?
Da war ich 14. Ich habe mit 13 gedreht und mit 14 war der dann draußen.
Hast du selber irgendwie so realisiert, was du dann da gerade tust? Oder warst du mehr in dem Moment? Oder hast du schon an das Ganze, was könnte danach passieren, gedacht?
Ja, safe. Also ich war, glaube ich, schon immer so, dass ich gerne Pläne gemacht habe und so rumgeträumt habe mit was könnte werden. Und das war auch einfach dadurch, dass es so außerhalb der Proportionen war, die ich mir vorgestellt habe. Wir kamen halt an und Netzow, das ist so ein kleines Dorf in Brandenburg, da wurde das zum Großteil gedreht. Die haben halt im gesamten Dorf die Fußwege und asphaltierten Straßen rausgerissen, die Straßenlaternen rausgerissen, den Strom unterirdisch verlegt, damit da keine Strommasten sind. Die original 1913 Hühner aus der Gegend irgendwie importiert. Und so, also es war einfach eine wahnsinnig große Produktion und ich hatte sowas noch nie gesehen.
Ja.
Also ich habe noch nicht mal ein Behind-the-Scenes-Video zu dem Zeitpunkt gesehen von einem Dreh dieses Ausmaßes. Und das war natürlich beeindruckend und cool und dann auch mit so tollen Leuten wie Susanne Lothar, die jetzt leider nicht mehr bei uns ist, aber die bei der Arbeit zu sehen, das war so krass, weil ich mit Schauspielern nichts am Hut hatte. Ich habe ja noch nie was gedreht und dann kommst du ans Set und dann bist du direkt mit solchen Leuten in Gang und denkst, krass, ich merke nicht, wann die in die Rolle geht, weil sie so natürlich ist. Es ist einfach sie. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert und dadurch habe ich dann gedacht, oh, das möchte ich eigentlich gerne weitermachen. Und dadurch habe ich auf jeden Fall sofort angefangen zu träumen und sofort angefangen zu planen und mir zu denken, irgendwo wird es mich hintreiben und ich werde auf jeden Fall auch Energie da reinstecken.
Mhm. Und war das für dich dann klar, dass du den Weg direkt weitergehen wolltest oder hattest du ursprünglich mal dann eine ganz andere Vorstellung vielleicht, was man aus dir werden soll? Weil Ballett, hast du ja auch gesagt, ist ja auch eine Sache, die man eigentlich mit voller Hingabe machen muss oder so.
Ja, also ich habe auch 14,5 Jahre habe ich Ballett getanzt. Aber da war relativ früh, es ist ja sehr früh dann klar, ob du den Körperbau dafür hast oder nicht. Und da war für mich relativ früh auch klar, okay, es bleibt ein Hobby.
Mhm.
Ein gutes Hobby, was mir echt häufig den Arsch gerettet hat, so mental. Aber
okay. Okay.
Ja, aber das Schauspiel war dann auf einmal so eine Berufsperspektive. Und das war ein ganz spannender Weg. Ich habe auch sofort, nachdem der Film Premiere hatte, habe ich mich nach einer neuen Agentur umgeguckt, weil diese Kinderagentur, bei der ich damals war, ich bin irgendwie rausgewachsen.
Aber das muss doch so sein, dieses Weiße Band. Das ist ja nun der Regisseur ist ja einer der erfolgreichsten und einer, glaube ich, der besten Regisseure, die Deutschland und Österreich, glaube ich, haben.
Ja, Mann.
Ja, genau. Und der Film war ja erfolgreich. Schwarz-Weiß war, glaube ich, sogar gedreht. Ne? Ja. Ich kann mich gut noch dran erinnern, zu der damaligen Zeit. War wirklich ein richtig, richtig guter Film. Und wirklich grandiose Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. Und für dich als 14-Jährige, du spielst in so einem Film mit. Klar, dir ist erstmal nicht bewusst gewesen, wie groß dieses Ding überhaupt ist. Aber dann bist du da drinne und danach läuft das und läuft ja erfolgreich. Ich glaube, du hast auch große Preise gewonnen, ne? für den Film.
Sind, ja,
glaube ich, einige gewesen.
Ja.
Und dann bist du da und kann man sich dann, wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du dir dann die Rollen aussuchen? Ist das so?
In meinem Fall nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine der Hauptrollen gehabt hätte, das ist eine andere Nummer. Ne? Also zum Beispiel Maria Dragosch, die einen fantastischen Job gemacht hat, die war damals genauso alt wie ich. Und die Kinder, die halt so krasse Sprechrollen hatten, ne? Ich war ja Teil dieser Gruppe und des Chors und der Schulklasse und ich war eigentlich ziemlich froh, dass die Rolle, meine allererste Rolle, keine große Verantwortung hatte, was aber natürlich dazu führt, dass du dann eben nicht sonst was machen kannst. Ne? Also es ist gut, das in der Vita zu haben und es war gut, um neben der Schule auch noch zu drehen, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich auf einmal der Star war. Es war dann eher
hat den Weg
ein Anstoß. Geebnet. Genau, es war ein Anstoß und es war eine gute Inspiration und es war einfach eine coole Erfahrung. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, erst verstanden, also die Tragweite verstanden in dem Moment, als ich einen Anruf bekommen habe mit der Film ist für 2 Oscars nominiert. Da saß ich dann da und dachte so, krass, ach scheiße, am nächsten Tag schreibe ich Mathe.
Ja, das ist genau so, muss ich mir das nicht vorstellen. Das ist nein, ja, ist geil. Ja.
Also und die Kategorie bester ausländischer Film war es, glaube ich, die kam ganz zum Schluss der Oscar-Verleihung. Das heißt, ich musste ins Bett vorher, weil am nächsten Tag habe ich Mathe geschrieben. Also ich habe bis dahin noch geguckt und ja, wir haben die auch nicht gewonnen. Aber Golden Globe zum Beispiel hat ja funktioniert und Lolas und sowas und die Goldene Palme von Cannes und so.
Ja, also
und
super prämierter Film, also grandios. Das ist ja, in der Vita sowas zu haben, ist ja wow.
Das ist cool und noch besser als der Punkt in der Vita ist wirklich die Erfahrung, weil die uns, auch uns Kindern und Jugendlichen, haben sie eine unheimlich gute Zeit gemacht. Also wir haben so viel Quatsch gemacht. Wir hatten ganz, ganz tolle BetreuerInnen, die mit uns im Zirkus, also die haben so einen Kinderzirkus gemietet, damit wir da eine eigene Show machen können. Mhm. Wir waren Bootfahren, wir waren im Zoo. Also es war richtig wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein Ferienlager eigentlich.
Mhm.
Und wir hatten einfach einen Mordsspaß und das war wirklich eine der schönsten Zeiten überhaupt.
Schön.
Sehr cool, ja. Du hast die Schauspielerei, die hast du danach ja auch weiter betrieben und man hat dich noch in vielen weiteren Sachen gesehen, auch eine Zeit lang mal, kennen dann vielleicht die, obwohl will ich gar nicht unbedingt behaupten, etwas älteren Zuschauer.
Das hätte ich jetzt gerade noch gefühlt, du hast gesagt, Jens, du hast das ja gesehen als älterer Zuschauer.
Rote Rosen, genau, du hast es bestimmt gesehen als älterer Zuschauer, Jens.
Ich habe bestimmt ein paar Zitate noch bereitgelegt.
Nee, das haben wir, weiß nicht, hast du ein paar, kennst du noch ein bisschen auswendig?
Nee, ich habe in meinem Alter leider vergessen.
Ja. Aber du hast eben neben der Schauspielerei auch immer dein Tanzen gehabt. Du tanzt immer noch gerne, soweit ich das weiß. Und du hast auch vor einiger Zeit angefangen mit Musik. Du hattest, glaube ich, schon, ja, korrigiere mich, ich glaube schon immer einen recht großen Bezug zu Musik, eine Verbundenheit zu Musik. Wenn du jetzt diese Sachen so zusammennimmst, die Schauspielerei, das Tanzen, die Musik, das sind ja alles künstlerische Ausdrücke. Worin unterscheiden die sich für dich oder unterscheiden sie sich vielleicht auch gar nicht für dich?
Die unterscheiden sich enorm, enorm. Ich glaube, Schauspiel steht für sich alleine, weil ich im Schauspiel die größte Entwicklung gemacht habe, was meinen Umgang mit der Kunstform angeht, weil ich Schauspiel, glaube ich, intensiv angefangen habe, jetzt nach dem Weißen Band, um vor mir selber zu flüchten.
Mhm.
Und ich habe mich einfach, als ich jugendlich war, ich fand mich nicht gut. So, ich habe ein wahnsinns Problem mit mir gehabt. Und für mich war Schauspiel einfach eine gute Möglichkeit, jemand anders zu sein.
Mhm.
Also ich konnte irgendwie auf einmal 1000 Leben leben und musste nicht Marlene sein. Und das war für den Moment eine Wahnsinnserleichterung. Du spielst aber auch nicht besonders gut, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also weil du der Rolle nichts von dir gibst. Das heißt, du siehst aus wie, ja okay, die kann sehr gut irgendwie eine Fassade bauen und die kann das auch gut verkaufen, dass diese Fassade irgendwie durch die Gegend eiert und irgendwas erzählt. Aber in dem Moment, wo ich mich mehr mit mir beschäftigt habe und mich auf einmal mehr lieb hatte, war es genau andersrum. Da habe ich dann auf einmal so den Spaß dran gefunden, den Rollen was von mir zu geben und Gemeinsamkeiten festzustellen. Und deswegen ist die Schauspielerei für mich so eine Selbstliebe-Story irgendwie und hat sich ganz doll verändert. Dann Tanzen mache ich ja schon seit ich ganz klein bin. Also mit 3 habe ich angefangen mit Ballett. Und das war in diesen Zeiten, wo es mir nicht gut ging, mental wie so ein Rettungsanker. Also das war mehr ein Ausdruck als eine Flucht.
Mhm.
Also da habe ich mich einfach reinfallen lassen können. Und da hatte ich auch einfach sehr klare Vorgaben, was ich tun muss. Mhm. Denn eine Choreografie ist ja nichts anderes als, pass auf, zu dem Zeitpunkt tust du genau das, möglichst galant und schön. Und da kann man einfach sehr gut vergessen, was einen beschäftigt.
Braucht man beim Ballett denn diese klaren Vorgaben? Sind die elementar wichtig dann?
Ja, also voll. Weil, also gerade Ballett, jetzt bei anderen Tanzstilen würde ich sagen, kannst du mehr von dir selbst reingeben. Mhm. Im Ballett, klar, hast du den Ausdruck, den du von dir reingeben musst. Aber jede Bewegung ist sehr, sehr reglementiert. einfach. Ah, okay. Also du hast sehr klare Vorgaben, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Und das habe ich teilweise gebraucht. Ich brauchte eine Struktur, weil alles andere ein bisschen chaotisch lief bei mir.
Aber ist ja super, dass man dann was findet, wo man dann irgendwo, ja, irgendwie so sein, das, was man liebt, irgendwo dann was hat, was einem trotzdem Halt gibt und dir eine Struktur gegeben hat. Ist ja super.
Voll.
Ist es denn, das ist ja eigentlich immer so ein polarisierendes Thema, aber würdest du behaupten, es ist wichtig, eine Struktur im Leben zu haben? Oder ist das Chaos vielleicht genauso schön?
Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich für mich habe herausgefunden, dass ich Struktur brauche zu einem gewissen Grad, aber ich mag halt gerne selbstbestimmte Struktur mittlerweile.
Was ist, muss ich fragen, was ist selbstbestimmte Struktur?
Wenn ich mir selber zum Beispiel in meinem Tagesablauf Regeln auferlege, die für mich angenehm sind, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache es jetzt zum Beispiel so, ich gehe 45 Minuten am Tag spazieren. Ich bin auf jeden Fall 45 Minuten am Tag draußen und gehe spazieren und bin währenddessen auch so wenig wie möglich am Handy zum Beispiel. Und das ist so ein Ding, das steht fest. Oder ich mache jeden Tag irgendeine Form von Workout. Und das gibt mir als selbstständige und freiberufliche Künstlerin natürlich irgendwie eine Struktur und irgendein Tagesziel, auch wenn mal nichts passiert. Und dann wäre ich halt nicht bescheuert.
Cool, aber das ist echt gut zu wissen, weil mir wird auch immer nachgesagt, dass ich überhaupt keine Struktur in meinem Leben habe. Wird mir immer immer nachgesagt. Aber genau das, was Marlene jetzt gerade gesagt hat, dann habe ich auch eine selbstbestimmte Struktur. Ja. Ab jetzt sofort. Sehr gut, danke.
Das ist gut für KünstlerInnen mit Autoritätsproblemen.
Siehst du.
Hast du Autoritätsprobleme?
Nö. Weiß ich nicht. Das müssen wiederum andere beurteilen.
Wir werden das noch herausfinden.
Ja, aber das war echt ein cooler Tipp mit Selbstbestimmung. Die habe ich. Mir wird immer nachgesagt, ich habe keine Struktur, ich habe eine.
Siehst du?
Danke,
Mann. Was ist denn Teil deiner Struktur?
Ja, dass ich jeden Tag mit meinem Hund laufe, 2 Stunden. Dass ich immer mein Handy, immer für 1 Stunde beiseite, wenn ich laufen gehe, nehme ich das Handy nicht mit. Das bin ich out of order, nicht online. Das sind 2 Sachen, die habe ich jeden Tag.
Cool.
Das ist sehr gut.
Sehr gut. Ich habe leider nur, wenn überhaupt, dann nur eine selbstbestimmte Struktur. Das ist nach Möglichkeit jeden Tag auszuschlafen. Das ist meine selbstbestimmte Struktur. Und ich versuche mir mal sehr viel zu blocken, damit ich ausschlafen kann, beziehungsweise ich muss jetzt nicht lange schlafen, aber aufwachen kann, wenn ich wach werde.
Das ist halt voll geil.
So, das ist so.
Oh, das ist so nervig, wenn du den erreichen willst. Ja.
Aber ey, ich sag mal, Ausschlafen wird massiv unterschätzt.
Ja, das ist auch so.
Ganz genau.
Was das mit dir macht, wenn du genug gepennt hast?
Ja.
Oh,
ja,
klar, Heaven,
das
geil.
Ist super wichtig. Und ich habe auch einfach gelernt, also man muss sich ja so viel nach anderen Menschen richten in seinem Leben. Aber wenn man das einfach auch mal für sich selbst eingesteht oder so, hey, das und das ist jetzt das, was ich mir gönne fürs Leben. Man ist so viel entspannter, man startet in den Tag, hat viel mehr Energie, viel mehr Kraft und so weiter und so fort. Aber ansonsten bin ich mit selbstbestimmten Strukturen wirklich schlecht. Ich mag es oder ich liebe es eigentlich, keine Struktur zu haben. Und ich versuche, jegliche Struktur zu umschiffen. Auch ganz spannend. Deswegen hatte ich so gefragt, so, weil im ersten Moment, wenn man dich nicht gut kennt, könnte man nämlich denken, ah, du bist voll, ohne das jetzt böse oder wertend zu meinen, du bist ja voll die Chaos-Frau, so, ne, so chaotisch, wild und dies und das und so, und das dann aber von dir zu hören. Ja, aber für mich versuche ich, mir irgendwie Strukturen zu geben oder so, finde ich halt spannend.
Ja.
So, dass jeder auch manchmal so der Eindruck täuschen kann. So.
Naja, ich glaube, es ist einfach mein Umgang mit ADHS. Also ich habe halt massiv ADHS und wenn ich keine Strukturen habe, dann bin ich ganz schnell in irgendwelchen Hyperfixations drin. Ich fokussiere mich auf eine Sache und vergesse, dass andere Sachen noch einen Wert haben oder dass ich zeitmäßig noch was einplanen muss. Und ich glaube, je mehr man sich mit seiner Hirndynamik, seiner eigenen, deswegen sage ich auch, ich kann nur für mich sprechen, weil ich keinen Plan habe, wie das jetzt bei dir aussieht. Aber wenn man sich mit seiner eigenen Hirndynamik auseinandersetzt, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, ach krass, jetzt weiß ich, was mir gut tut, selbst wenn das was ist, was andere Leute überhaupt nicht nachvollziehen können.
Genau. Ja. Und das muss man aber auch erstmal können, dass man sagt, das ist für mich wichtig, das nehme ich mir raus, gerade weil man, egal was es jetzt ist, auch sehr oft auf Unverständnis stößt im Freundes- oder Bekanntenkreis.
Absolut. Aber das ist, glaube ich, eben mit Leuten, also gerade Leute auf dem Spektrum, die auf irgendeinem Spektrum unterwegs sind, so Neuro-Spicy-Leute, uns geht's halt so. Also entweder du fühlst dich halt von der Welt missverstanden und versinkst darin und sagst, oh Mensch, jetzt bin ich irgendwie in einer Opferposition, weil meine Hirndynamik ist jetzt eine andere als die von einem Großteil der Leute. Und dann versuchst du irgendwie zu masken und dem Bild zu entsprechen, das andere Leute gerne von dir sehen wollen. Oder du sagst, gut, wenn ich mich wohlfühlen will für den Rest meines Lebens, dann muss ich Wege finden, mein eigenes Leben so zu leben, dass es mir gut geht und dass ich trotzdem in dieser Gesellschaft nicht untergehe. Und dafür musst du den richtigen Beruf finden und die richtige Art zu leben und die richtige Uhrzeit, um aufzustehen. Und ne, all sowas spielt ja alles miteinander ein, ineinander rein.
Dem Bild zu entsprechen, was andere Leute gerne von einem hätten.
Das, das finde so ich. Ein schrecklicher Satz. Ne?
Das finde ich. Find
also nicht gegen dich, aber es ist einfach so dieses. Genau. Aber es ist ja genau. diese Norm, ne?
Ja. Ja, aber das ist halt so, glaube ich, was viele, also manche vielleicht das Gefühl haben zu müssen, manche vielleicht sogar auch absichtlich tun, damit sie den anderen Menschen gefallen. Gerade im Bereich Social Media, wo du ja auch sehr, sehr aktiv bist, ist das immer so eine zauberhafte, fantastische Welt, die dargestellt wird. Und da hast du vor einiger Zeit, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, hast du einen sehr, sehr ehrlichen Post gemacht und hast gesagt, hey, ich dachte immer, ich muss immer hier mein Happy Life zeigen und dachte, es wäre schwach, dass man Schwäche zeigt, wenn man auch sagt, dass es einem nicht mal so gut geht oder so ähnlich. Mhm. Und das fand ich spannend, diese Erkenntnis, die du gezogen hast. Erzähl doch mal gerne.
Ja, also es war nach meiner Level Up Challenge, da kommen wir ja noch zu, mhm. aber das Video, ich habe, glaube ich, mehrere Videos in dem Stil gemacht, aber das, wovon du sprichst, das ist zu einer Zeit entstanden, als gerade meine, also alle meine künstlerischen Standbeine so gar nicht gelaufen sind für, ich würde sagen, so 3-4 Wochen. Das ist jetzt keine unfassbar lange Zeit, aber wenn man bedenkt, dass ich mein gesamtes Geld vorher in meine Musik gesteckt habe, das Jahr vorher, dann war das einfach hart für mich, weil ich dachte, ach Mist, gerade jetzt, mhm. wo ich eigentlich dachte, okay, jetzt ist wieder Zeit zu hustlen, um mal wieder was reinzukriegen, jetzt läuft halt gerade gar nichts.
Ja.
Und auf Social Media hatte ich das Gefühl, also da ich auch viel meinen Alltag vlogge oder viel so vlogge, hey, ich bin gerade im Synchronstudio oder ich mache gerade dies und das und Gesangsaufnahmen, habe ich mich dann gefragt, was mache ich denn jetzt für einen Content, weil ist ja Schwachsinn, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas inszeniere. Ich möchte auch irgendwie nicht nichts machen, weil ich ja gerade eh nichts zu tun habe und ich muss mich irgendwie ausdrücken und ich habe auch Bock, kreativ zu werden und was zu schneiden. Also war für mich die einzige Option zu sagen, ach guck mal, dann nimmst du jetzt deine Situation, denn du bist mit Sicherheit nicht die Einzige, der es so geht, und erläuterst die mal und guckst da mal von außen rauf. Und ist ja eigentlich auch ein alter Hut, dass Leute sagen, für mehr Realität auf Social Media. Also das habe ich jetzt ja nicht erfunden. Aber für mich war es in dem Moment eine Wahnsinnsüberwindung, weil es gerade als junge Frau, die selbstständig tätig ist als Künstlerin, da wirst du einfach richtig hart unter die Lupe genommen, was die Finanzen angeht. Zum Beispiel, als ich mir so hart den Arsch abgearbeitet habe, dafür meine Musik zu finanzieren, da wurde ich regelmäßig auf TikTok gefragt, das sind ja irgendwie, wie viele Leute habe ich da, knapp 47.000, da habe ich viele, viele Nachrichten bekommen mit, ja, okay, wer finanziert dir das? Hast du einen Sugar Daddy?
Krass.
Finanzieren deine Eltern das? Und ich stand wirklich Tag und Nacht im Synchronstudio, um mir das zu ermöglichen, um mein Musikvideo zu produzieren. Und das war in dem Moment natürlich schwierig, indem es finanziell bergab ging, weil ich mir und also mir das nicht eingestehen wollte und vor den Leuten halt erst recht nicht so dastehen wollte wie, ach guck mal, haben wir doch gesagt, wenn du Künstlerin wirst, dann wird das nix. Dann musst du irgendwann, bist du irgendwann halt durch. Und das war, glaube ich, für mich der härteste Schritt, als junge, selbstständige Frau online zu sagen, hey, läuft gerade nicht, muss ich jetzt mal gucken, was ich mache.
Ja.
Ja, ich fand das auch, ich habe dich ja dann auch mal gestalkt und habe das auch gesehen und ich fand das auch echt, also sehr imponierend und sehr mutig, das zu machen. Und ich finde, das ist auch echt ein gutes Beispiel, besonders auch für junge Frauen. Das ist echt, dass es auch eben diesen Weg geht, ne? Und dass man halt eben dann auch echt Tiefschläge bekommen kann, aber man muss einfach auch lernen, damit umzugehen. Und das hast du, ja, super, das ist mutig.
Vor allem, ich finde halt auch immer so einen spannenden Punkt, wenn man selber dazu steht, sozusagen, dann bietet man auch weniger Angriffsfläche.
Genau.
Ja, weil dann können die ja genau das nicht sagen, ja, du wirst ja als Künstlerin nie Geld verdienen. Ja, ich verdiene auch gerade kein Geld. So what? Ne? Also ich kämpfe weiter. Ja,
es ist so fucking ehrlich, und das ist so selten.
Obwohl ich einfach gerade Schwierigkeiten habe finanziell, habe ich auch gehabt. Ne? Also hat, glaube ich, jeder Künstlerin, jeder Künstler hat das mal gehabt und wird es auch immer haben. Und das ist ja gerade das Beeindruckende an solchen Berufen, finde ich, weil man einfach sagt, trotzdem mache ich das.
Ja, das ist nämlich das Ding, was ich dann auch ganz enorm gespürt habe, weil dieses Video kannst du ja auf zwei Arten machen. Du kannst dich beschweren und kannst sagen, oh Mensch, genau. Ich habe keine Aufträge, alles ist scheiße, jetzt leide ich so. Aber immerhin bin ich ehrlich zu euch. Ja. So, das wäre ein echt blödes Video gewesen.
Ja.
Und dann, also du musst halt vorher schon reflektieren, wie lange erlaube ich mir und wie lange brauche ich das für meine mentale Gesundheit, in diesem Opfermodus zu sein und zu sagen, okay, ich bin jetzt im Victim-Mode und jetzt finde ich das gerade alles mal blöd. Das ist auch wichtig, dass man das mal so fühlt, dass man traurig und enttäuscht und wütend ist. Aber wann ist der Punkt gekommen, an dem ich bewusst in den Macherinnen-Modus gehe und sage, okay, aber ich bin ja nicht hilflos. Ich bin ja immer noch Herrin meiner selbst. Ich kann ja immer noch entscheiden, was ich tue. Selbst wenn ich sagen würde, okay, ich mache jetzt eine Zeit lang einen ganz anderen Job oder was auch immer mir in den Kopf kommt. Ich glaube, das ist so das, was ich auch in dem Video transportieren wollte. Also,
und es ist dir gelungen.
Es ist immer ein Mindset-Ding. Ja. Dankeschön.
Es ist dir gelungen, auf jeden Fall, ja.
Du hast das ja schon so ein bisschen angerissen. Das war nach deiner Level-Up-Challenge. Ja? und das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Oh, die Level-Up-Challenge. wann habe ich angefangen? Am 12.12.22. Das heißt, am 11.12.22 hatte ich eine Idee. Es war wirklich, es war so ein Alltagsding.
Du bräuchst den Tag jetzt schon.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht.
Ein wenig spontan, ne?
Es war wirklich sehr spontan. Ich bin generell so ein fliegender Charakter. Also ich bin eher so ein doing, doing, doing Mensch. Und ich habe am 11.12.22 saß ich da und dachte, boah, irgendwie geht's mir nicht gut mit mir und mir geht's auch nicht besonders gut mit dem, was ich tue und auch meiner Außenwirkung. Ich habe die reflektiert und irgendwie gefällt die mir auch nicht. Mhm. Also mein Inneres gefällt mir nicht, mein Surrounding ist okay, aber da fehlt irgendwie noch was. Es war irgendwie alles so ein bisschen so labberig. Es war so Vanillepudding. Ne? Vanillepudding ohne irgendwas, wo du so davor sitzt und denkst, kann man machen, aber ist das geil? Oder
ohne Gelatine.
Geht das besser? Einfach nur so, weißt du, so von der Tüte.
Ja, genau.
Und dann habe ich, also synchron lief eigentlich ganz gut, aber war auch nicht so richtig das wahre bei. Ich habe irgendwie Sachen gesprochen, wo ich dachte, ja, ist okay, aber es ist jetzt nicht, warum ich Künstlerin geworden bin. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte gerne mir mal vor Augen führen, was ich wirklich möchte. Und da ich unheimlich wenig gut darin war, mir darüber klar zu werden, was ich möchte, und ganz schlecht nur 2-3 Punkte rausfinden konnte, habe ich gedacht, so, ich schreibe jetzt alles auf, was ich potenziell machen würde. Super. So, wenn ich jetzt 1000 Leben hätte, dann schreibe ich jetzt alles auf. Alles, was ich geil finden würde, schreibe ich auf. Vor allem auch ein Stück weit aus einer Frustration darüber, dass man mir immer gesagt hat, ich muss mir von Anfang an sehr klar darüber sein, was ich will und nur darauf zurennen. Das hat für mich noch nie gepasst. Ich war schon immer gedanklich überall. Mittlerweile bin ich, wie gesagt, ein bisschen strukturierter, aber ich bin ein Irrwisch. Ich bin nicht dafür gemacht, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Es ist einfach Teil meiner Dynamik, dass das mir schwerfällt und dass es mich auch nicht erfüllt. So, also dachte ich, gut, dann machen wir halt alles auf einmal und gucken, was passiert. Irgendwas wird schon passieren und spannend wird's allemal. Und dann habe ich mir so ein Vision Board gemacht, also so eine Zielscheibe quasi, so eine Wunschplatte, und habe erstmal alles aufgeschrieben und das kategorisiert. Also Ernährung, Fitness, Freizeit, Job, ne? Schauspiel, Musik. Und habe überall diese kleinen Punkte in so einer riesigen Mindmap aufgeschrieben und das alles mit der Kamera begleitet und gedacht, ja, kann man ja für Social Media mal mitnehmen. Wer weiß, was daraus entsteht. Ich kenne ja mein Leben, da passieren häufiger mal filmreife Dinge. Meistens in die richtige und schöne Richtung, daher, wer weiß. Und dann habe ich halt das auf Social Media geteilt und vor allem auf TikTok sehr intensiv bespielt. Und so ging es dann los und ich habe mir dann vorgenommen, ich werde jetzt innerhalb von einem Jahr mein Leben in allen Bereichen, in denen ich Bock habe, ableveln. Und gehe Punkt für Punkt an, aber kreuz und quer und guck mal, was passiert.
Vielleicht ganz kurz, bevor du uns dann hoffentlich gleich auch ein paar Punkte erzählst, die konkret auf deiner Liste drauf standen, fand ich das so spannend, wie du gesagt hast, mir wurde von Anfang an erzählt, du musst dich auf eine Sache fokussieren. Mir wurde sowas auch immer oft erzählt und ich war immer vehement dagegen und ich habe immer gesagt, nein, es passt alles zusammen. Gerade diese Kombination, so, ne? Das ist halt wie ein ganzer Tuschkasten und nicht nur eine Farbe oder zwei Farben. Und ich glaube einfach, viele Menschen haben einfach eine andere Art und Weise zu leben und vielleicht ist nicht jeder so, dass, oder es ist ja auch eine Fähigkeit, sich auf verschiedene Sachen zu konzentrieren und einlassen zu können. Wie viele Menschen haben das Problem, die können sich gar nicht auf was Neues einlassen, weil sie gerade in einer anderen Sache drin hängen. Deswegen finde ich das so spannend, dass du das auch sagst und dass man da auch einfach durchgehen muss an dem Punkt, einfach auch zu sich selbst lernen, stehen zu muss, ohne sich immer rechtfertigen zu müssen dafür, dass man vielleicht anders ist als alle anderen. Weil jeder ist auf seine Art und Weise anders als der andere. So, ne? Und nur weil etwas für dich nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es für mich nicht funktioniert und andersrum. So, ne?
Voll. Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich richtig ist, dass wenn man sich genau ein Ziel setzt und darauf zurennt, dass man schneller Erfolg hat. Das glaube ich schon.
Denke ich auch.
Also ich glaube einfach, deine Energie, also je mehr Energie du in etwas reinsteckst, desto schneller kommst du dahin. Und wenn du deine Energie fächerst, dann musst du gegebenenfalls damit rechnen, dass du irgendwann an einem Punkt bist, wo du in all diesen Dingen okay bist. Aber eben noch in nichts ein Meister, das dauert dann länger.
Versteh ich den Gedankengang. Ich habe es anders erlebt.
Ja?
Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Sachen, die ich gemacht habe, meine anderen Dinge verbessert haben.
Das ist natürlich cool, wenn es ineinander geht.
Also was weiß ich, wenn ich Synchronregie mache, nehme ich ganz, ganz viel mit fürs Spielen vor dem Mikrofon. Wenn ich andere Kolleginnen oder Kollegen höre, wenn ich merke, okay, was machen die anders als ich, dann werde ich viel besser vor dem Mikrofon. Und andersrum, wenn ich ab und zu vor dem Mikrofon stehe, nehme ich ganz viel mit für meine Regiearbeit, weil ich wieder dieses Gefühl erlebe, wie es ist, da vorne zu stehen, was hört man gerne, wie kann man jemanden motivieren oder sonstiges. Und ganz, ganz viele Beispiele. Oder auch, wenn du manchmal Energie, wie du sagst, so Energie fächerst, kann ich auch absolut nachvollziehen, dass man das so sehen kann. Nur ich habe ganz oft erlebt, wenn ich in eine Sache extrem viel Energie reingesteckt habe, ist die nicht unbedingt weitergekommen. Aber in dem Moment, wo du es nachgelassen hast, auf einmal, und du hast vielleicht schon gar nicht mehr dran gedacht, hast entspannt, hast losgelassen, trat diese Sache wieder in mein Leben.
Das ist aber wahr. Das habe ich auch schon richtig häufig gehabt, ja.
So, deswegen weiß ich nicht, ob man das vielleicht immer so sagen kann. So. Und deswegen finde ich das halt so spannend, weil du sagst, du bist ein Mensch, der in viele verschiedene Richtungen denkt und viele verschiedene Sachen gleichzeitig vielleicht macht. Deswegen versuche ich einfach so für mich zu lernen, dass ich mich dafür nicht schämen muss oder rechtfertigen muss, dass ich so ein Mensch bin, sondern ich habe damit auch schon tolle Erlebnisse gehabt,
genau so zu sein. Das ist auch gut, genau, sehe ich auch. Das ist gut so, das hat auch nichts mit Schämen zu tun. Aber ich denke auch, und ich sehe das ähnlich wie Marlene, wenn du in eine Richtung gehst, dann kannst du dich auf alles hundertprozentig fokussieren. Das ist bei mir ähnlich beim Schreiben. Ich weiß genau, in diese Richtung gehe ich und da kann ich auch, da muss ich mich da mal erstmal drauf konzentrieren, dann bin ich auch gut da drin und ich komme auch schneller ans Ziel. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht nach links und rechts schaue, so wie du es ja machst. Bloß du machst eben alles zusammen und ich finde, man kann beide Wege gehen. Ich glaube,
das ist unterschiedlich. Ich habe einen großen Schauspielauftrag gekriegt, als ich gar nichts mit Schauspielerei gerade machen wollte, sondern habe eine Band gegründet. Da war ein Regisseur zu Gast, da hat mir dann einen Schauspielauftrag gegeben. Dass sich alles so ein bisschen befruchtet. Ne? Also ich bin auf jeden Fall gespannt, jetzt drauf zu hören, was für Punkte, was für Points hattest du auf deiner Liste und was ist vor allem passiert mit diesen Sachen, die du ableveln wolltest.
Ich versuche aus allen Kategorien ein bisschen was rauszuziehen. Also ich wollte zum Beispiel jeden Tag 2 Liter Wasser trinken, das ist nicht passiert, da kann ich schon spoilern.
Okay.
Echt jetzt?
Obwohl das doch gar nicht so schwer ist.
Ich finde es wahnsinnig schwer.
Okay.
Mittlerweile passiert es. Ich habe es nach Level Up, habe ich es geschafft, ja. Check. Aber mein Sportziel zum Beispiel waren 5 Kilometer Lauf, dann 10 Kilometer, dann 15 und so weiter bis zum Marathon. Das stand alles in einer Bubble.
Okay.
Den bin ich auch gelaufen.
Den Marathon?
Den Marathon bin ich auch gelaufen. Ich habe im Januar angefangen zu trainieren und bin im Mai, glaube ich, bin ich den Marathon gelaufen.
In vier Monaten?
Das ist aber...
Ja, das war hart.
Na gut, man muss dazu sagen, du warst ja nie unsportlich in dem Sinne. Wenn ich anfangen würde zu trainieren für Marathon, würde ich wahrscheinlich einen halben Monat länger brauchen.
Also man muss auch sagen, da gab es eine kleine Vorgeschichte zu. Ich habe schon mal versucht, einen Marathon zu laufen vor 6 Jahren oder so.
Okay.
Und damals haben mich meine psychosomatischen Krankheiten aufgehalten. Also immer, wenn was Wichtiges anstand, bin ich vorher krank geworden, weil ich meinen Kopf ein Issue so mit meinem Körper hatte. Mein Gehirn hat mal die falsche Abbiegung genommen sozusagen. Und das hat dann auch 2,5 Jahre Therapie gebraucht, um das loszulassen und um das in den Griff zu kriegen. Aber dann dachte ich, gut, jetzt will ich noch mal gucken, ob es noch mal so kommt. Was natürlich risky ist, weil letztes Mal hast du auch 4-5 Monate trainiert und den Tag davor hast du Fieber bekommen und darfst nicht antreten. Und diesmal begleitest du alles fürs Internet. Das heißt, gegebenenfalls läufst du Gefahr, dass du den Tag vor Marathon ein Video drehen musst, wenn es dir eh scheiße geht und du sagst, ich weiß, ich habe den angekündigt, aber ich laufe den jetzt auch nicht. Davor hatte ich mega Angst, aber ich bin ihn dann gelaufen.
Krass.
Und es ist nichts passiert.
Es ist nichts passiert. Es war alles gut. Das war ein Erfolgserlebnis.
Ja.
Dann habe ich Fallschirmspringen zum Beispiel.
Hast du auch gemacht?
Habe ich auch gemacht. In New Jersey. Also auch so eine Spontanaktion. Habe ich abends gebucht und dann zwei Tage später irgendwie bin ich da aus dem Flugzeug und dachte, scheiße, ich bin hier irgendwo über dem Naturschutzgebiet in New Jersey. Wenn ich hier abstürze, findet mich niemand. Keiner weiß, wo ich bin. Keiner weiß, dass ich das gemacht habe.
Ja.
Schwierig, mache ich nie wieder.
Okay.
Echt? War aber als Tandemsprung, oder? Mhm. Ja, ja. Trotzdem schwierig.
Okay.
Das Problem ist, dass du erst im freien Fall merkst, wenn du freien Fall ganz blöd findest. Und der geht 40 Sekunden, das waren die längsten 40 Sekunden meines Lebens.
Okay, okay.
Denn, pass auf, es gibt Leute, die, okay, neugeboren ist.
Mhm.
Neugeborene haben ja den Reflex, wenn du die anpustest, dann machen die... Heißt, wenn früher, jetzt mittlerweile haben die so Pumpen, aber früher, wenn du ein Baby auf die Welt geholt hast und es hat nicht geatmet, dann hast du es angepustet und er macht so, so. Das ist auch gut für die Kamera. So. Und einige Leute, und es sind wenige, aber sie sind da, verlieren diesen Reflex nicht.
Mhm.
Dass, wenn viel Wind ins Gesicht kommt, sie fast ausschließlich einatmen.
Okay.
Ich habe in diesem Moment gemerkt, ich gehöre dazu.
Ach du Scheiße.
Und habe gedacht... Also ich habe erstmal den weltlängsten Einatmer performt, 40 Sekunden, alle Achtung.
Okay.
Aber ich konnte, egal wie sehr ich versucht habe, mich zu konzentrieren, ich konnte nicht ausatmen. Krass. Und dachte, wie lange?
Ja, das ist natürlich dann echt eine Qual, dann kannst du gar nicht erwarten, bis du unten bist.
Leichte Panik. Krass.
Ja.
Also wie lange kannst du dann auch mit voller Lunge, weil irgendwann ist ja auch Stopp, ne?
Ja,
und dann hängst du da und denkst, wie lange kann ich bei Bewusstsein bleiben?
Krass.
Ohne, also während ich hier so, tief eingeatmet habe. 40 Sekunden, ziemlich genau, würde ich sagen, kommt schon hin. Also ein paar Sekunden mehr und ich hätte so ein GoPro-Video von mir gehabt, wie so unter diesem Typen so lang flattert. Auch gut, kann man immer mal so zum Geburtstag verschenken dann. Aber ja, ich war froh, als der Schirm aufging. Und dann fliegen mit Schirm, super. Ich habe ja auch keine Höhenangst. Aber
ja, das ist das Gleiten dann, ne?
Ja gut, dann vielleicht im nächsten Bungee-Jumping, das ist der Fall kürzer.
Ja,
da kannst du es dann, kannst es dann trainieren.
So. Gottes Willen.
Ja, aber mich reizt zum Beispiel Bungee-Jumping gar nicht. Fallschirmspringen reizt mich voll. So, ne? Also das habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Aber
ich möchte aber mehr von Marlins.
Ja, ja, das ist mir schon klar. Ja, ne? Genau, darauf wollte ich ja gerade auch hinaus.
Genau.
Ne? Aber zurück zu ihrer Liste.
Genau.
Du hast vor allem eine Sache, die ich besonders interessant fand. Das ist so, dass mit so ein bisschen, glaubt man an Zufälle, ja oder nein, gibt es Schicksal, ja oder nein, hat ja jeder Mensch eine unterschiedliche Sichtweise drauf. Du hast beschlossen, einen Punkt von deiner Liste, mehr in Richtung Musik zu machen, zu singen.
Ja.
Du hast Gesangsunterricht genommen. Und dann eine Reise gemacht. Und was war da, ist da für eine Verbindung passiert auf zufällige Art und Weise oder wie auch immer man es beschreiben möchte?
Hey, das war alles eine ganz wilde Kombi. Denn ich hatte Musik auf meinem Board stehen, aber ich hatte ja genauso Schauspiel und Synchron auf meinem Board stehen. Also Musik war für mich eher gedacht als Hobbypunkt. Also da stand auch Gesangsunterricht, ich weiß nicht gar nicht, stand das damit drauf? Bestimmt, aber stand halt so einmal einen Song produzieren. Einfach so aus Scheiß, ne? Wie man das so.
War nie irgendwie gedacht, war nie geplant früher.
Nee, also ich habe immer schon gesungen, so, aber hatte ich jetzt nicht als Berufswunsch auf der Liste. Das war wirklich so ein Ding, das stand direkt neben Stand-Up-Comedy ausprobieren, so, ne? Also es war so, ja, mal gucken. Und dann habe ich erstmal übers Synchronsprechen sozusagen meinen jetzigen Gesangslehrer Markus gefunden. Hab dann da die ersten zwei Gesangsstunden genommen und das war emotionaler, als ich dachte.
Mhm.
Ich bin nach der zweiten Gesangsstunde nach Hause und habe richtig doll geweint. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn da gerade freigeschaltet?
Also eigentlich ist Markus ein Lieber, nicht, dass die Menschen das jetzt im
Falschen Nein, der, ja, der ist super. Markus hatte damit nichts zu tun. Ja. Also doch schon, aber im besten Sinne.
Ja.
Ich habe einfach in meiner Schulzeit und in meiner Jugend eine Phase gehabt, da habe ich sehr... Da war ich halt sehr präsent gesanglich an der Schule, so im Chor und als Solosängerin und so. Und hatte da viele Konflikte mit mir und mit anderen darüber.
Mhm.
Und da habe ich irgendwie so ein bisschen draus mitgenommen, okay, singen ist irgendwie gefährlich für mich. Also, weil dann entsteht Mobbing oder Konflikt oder, ne? Ich war schon immer auch eine sehr sensible Seele und da habe ich viel Schmerz mit verbunden. Und auch dieses sich erlauben, laut zu sein. Im Gesangsunterricht bist du sehr laut. Und Raum einzunehmen und so. Und das war wie so ein kleiner Befreiungsschlag anscheinend, von
dass
dem
du das
ich nicht durfte.
Dass auf einmal.
Dass das sogar gefordert und gewollt ist.
Mhm.
Und dann findest du im wahrsten Sinne des Wortes, nach all den Jahren, die du mit deiner Stimme arbeitest, auf einmal deine Stimme. Dein
findest du. Also dein
Wumms. Du darfst laut sein.
Genau, du findest deinen Wumms wieder, ja, cool. Den du als Kind hattest. Ja, cool. Den du dann so lange hinter dem versteckt hast, was du dachtest sein zu müssen.
Ja.
Und da war der erste Moment, wo ich so dachte, ach krass, das erfüllt mich auf eine Art und Weise, die ich nicht auf dem Schirm hatte.
Mhm.
Und daraus entstand dann, dass ich gesagt habe, ach ja Mensch, dann kann ich ja eigentlich direkt zum nächsten Punkt und mal gucken, wo kann ich denn hier einen Song produzieren? Schreibe ich vielleicht mal, ich schreibe ja schon ewig Lyrics, aber die gehen nirgendwo hin, die sind einfach nur in meinem Notizbuch. Dann habe ich in Hamburg angefangen, einen Song zu produzieren mit Sascha, meinem Produzenten damals. Und das haben wir dann erstmal in Gang gebracht. Der war dann kurz vor Release und dann dachte ich, ich habe ja auch noch einen Punkt auf der Liste, New York. Reise nach New York.
Ja.
Einfach, weil ich Bock hatte, New York zu sehen. Da hatte ich noch gar nichts mit Musik im Kopf.
Ja.
Dann bin ich da rüber und ich kannte da ja niemanden. Ich bin alleine rüber geflogen. Ich wusste, ich bin jetzt 3,5 Wochen hier. Ich kenne niemanden.
Krass.
Ja. Ich habe mich in so ein kleines Zimmer in einer Wohnung mit einer anderen Frau, mit meiner Airbnb-Vermieterin eingemietet. Und dachte ich, guck mal, was passiert. Im Zweifel gehe ich da mal über die Brücke und dann gucke ich mir mal hier die große Grüne an und dann gehe ich nach Hause und denke, Mensch, New York, das war was. Und vielleicht bin ich 3,5 Wochen einfach alleine und habe Zeit zu reflektieren, keine Ahnung. Aber an meinem zweiten oder dritten Tag habe ich so gedacht, oh, ich würde eigentlich schon gern irgendwie Leute kennenlernen. Wie macht man das am besten, wenn man tanzt? Man bucht sich so eine Open Dance Class und guckt, wen man da trifft.
Mhm.
So.
Also, da musst du mir weiterhelfen. Open Dance Class, was ist das? Da bin ich raus.
Du gehst online auf die Website von irgendeiner Tanzschule und die haben meistens Open Classes. Da kannst du einfach eine einzelne Stunde buchen.
Ah, okay.
Da also, lernst du eine Choreo.
Ach so, wie eine Tanzschule früher.
Genau.
Ja, es ist auch immer noch eine Tanzschule.
Lass mal Opa sprechen. Ja.
Genau. Habe ich mir so eine Heels-Class gebucht und dachte, ja geil, guck mal, dann lerne ich Leute kennen, die tanzen, dann lerne ich Leute kennen, die Bock auf Musik haben. Weiß ich nicht, vielleicht kann man mit denen mal was trinken gehen oder was. Ich kann ja schnacken, ich finde ja schnell Freunde, alles cool. Und kurz vor diesem Kurs, ich würde sagen so eine Stunde vor diesem Kurs, ist mir aufgefallen, ich habe mir eine Heels-Class gebucht für Tanzen auf High Heels.
Und du hast
und was habe ich nicht dabei? High Heels. Ich habe nur so alte Botten, so meine Stiefel, die ich immer anhatte und dachte, scheiße, ich brauche jetzt Heels. Habe aber zum Glück in der Nähe des Broadway gewohnt.
Mhm.
Und bin auf dem Broadway und dachte ich, die werden jetzt hier irgendwas haben mit Hacken, woran man tanzen kann, das ist der Broadway. So, bin los und bin wirklich wie so eine Beknackte da so rübergerannt und rannte mitten in eine Demo, in diese Writer's Strike Demo mit DrehbuchautorInnen und SchauspielerInnen, die da halt mit ihren Schildern demonstriert haben. Und dann dachte ich so, oh, irgendwie interessiert mich das schon, was hier passiert. Und dann war vor mir auch noch ein wirklich süßer Hund, der auch ein kleines Schild hatte. Und dann dachte ich, oh nein, das ist wirklich niedlich und ich möchte gerne eigentlich diesen Hund streicheln. Habe ich halt gefragt, ob ich den Hund streicheln kann, völlig die Zeit vergessen. Und am anderen Ende der Leine, was mir erst 30 Minuten später ungefähr klar geworden ist, weil ich musste erstmal mit dem Hund sprechen, sehr ausgiebig, auch auf Deutsch auch.
Ich kann das gut verstehen.
Ja, der fand es auch gut. Habe ich mich dann mit dem Besitzer unterhalten und der stand neben jemandem, der mich dann gefragt hat, so wer ich bin und was ich mache. Und ich habe ja gerade Deutsch mit dem Hund geredet, wo ich herkomme. Meinte ich, witzig, ihr seid neben meiner Airbnb-Frau die Ersten, mit denen ich spreche. Ich bin Schauspielerin und jetzt auch irgendwie Musikerin, I guess, seit einem Monat. Und habe eigentlich Bock, mich hier mit Leuten zu connecten, die irgendwas mit Kunst zu tun haben und so. Und Malcolm, der diese Frage gestellt hat, meinte, witzig, du machst was mit Musik? Ja, Mensch, ich gebe am Samstag eine Dinnerparty in meiner Bude. Ich bin Filmproduzent, ich habe damit nichts am Hut, aber am Samstag ist eine Dinnerparty, komm noch vorbei. Da sind super viele Musikleute.
Es gibt manchmal krasse Zufälle, oder?
Ey, und du denkst dann ja aber auch, also der war so mein Alter und ich dachte so, okay, also entweder werde ich Samstag brutal ermordet.
Oder das Filmspiel da.
Ja, oder ich habe den besten Abend jemals, weil ich bin auf einer Party, wo ich niemanden kennen, wo es keinen Druck gibt.
Ja.
Da gehe ich einfach hin und gucke, was passiert.
Ja, cool, da kann es eigentlich nicht sein. Ne?
Ey, ich bin dahin wie die, also erstmal das Motto der Party, wir haben uns über Instagram dann connected, war Tumblr 2012.
Mhm.
Also alle in so Emo-Outfits. Da bin ich dahin und stieg aus der U-Bahn und dachte, das ist eine sketchy Gegend. Scheiße. Und ich mit meinem deutschen Bier und meinen Sonnenblumen wie so ein voll... so. Da dachte ich, okay... Ich bin das netteste Entführungsopfer, das die jemals hatten. Ich schwöre, ich habe sogar Bier mitgebracht. Ich bin der absolute Knaller.
Kinder, bitte.
Wirklich. Vor dem Gebäude dachte ich auch, oh scheiße, runtergerocktes Gebäude. Furchtbar, ganz schrecklich. Dachte ich, oh nein, okay, du klingelst mal.
Oh, ich hätte schon rennen müssen. Ich klingel, ich werde reingesurrt, ich gehe in den vierten Stock, wie in der Beschreibung. Da dachte ich, oh Gott, aber welche Entführer denken sich dann noch ein Motto für die Party?
extra, hier kommt die blöde Deutsche.
Okay, also ihr snackt einfach die im Emo-Outfit. Ja. Dachte ich, ja, eigentlich gut, erkennst du direkt auch so, ne? So, und dann bin ich hoch und dann wirklich, du hast auch keine Musik auf dem Flug. Und ich dachte, oh nein, jetzt ist es vorbei, das ist wirklich blöd. Innerhalb von 8-9 Flugstunden kennst du niemanden, nicht einen einzigen Menschen. Mist, das war es gewesen. Aber ich wollte auch wissen, ob das mit der Party stimmt. Dachte ich, oh Marlene, das darfst du nie mal erzählen. Und dann stehe ich da und dann geht die Tür auf. Leute, einfach gute Soundisolierung. Es war eine Loftwohnung.
Krass,
geil.
Mit... Erstmal stand er am Herd, Malcolm stand am Herd und hat Shakshuka gemacht, also so ein marokkanisches crazy Gericht, was okay. ultra lecker war. Alle waren irgendwie am Kochen, alle waren irgendwie mega artsy und alle auch so mein Alter. Super gute Vibes. Super. Ich habe 1000 Leute kennengelernt und habe mich dann aufs Sofa gesetzt und habe mit so ein paar Leuten dieses Spiel gespielt, wenn du ein Papier dreimal faltest und jemand malt den Kopf, dann gibst du weiter, jemand malt den Körper und dann noch wer die Beine und am Ende hast du eine lustige Figur. Und irgendwann kam ins Schnacken, erst danach, als wir irgendwie Schwachsinn gemalt haben die ganze Zeit. Und Kit, der neben mir saß, mit seinem Partner, der hat irgendwann gefragt, so, hey, was machst du eigentlich, warum bist du hier? Ich so, ich bin in Malcolm reingerannt auf der Straße, aber ich mache auch Musik, aber auch erst seit einem Monat. Und er so, ah krass, ich arbeite in einem Studio in Brooklyn, so, was machst du denn so? Und habe ich ihm halt meinen noch nicht releaseden Song gezeigt. Das heißt, ich hatte auch keine Online-Präsenz whatsoever für King. Ja, und daraufhin hat er reingehört und meinte, ja, komm mal vorbei, dann können wir mal im Studio chillen, so guter Vibe. Da dachte ich, alles klar, gut. Am nächsten Tag natürlich ins Studio nach Brooklyn gefahren und da festgestellt, das sind einfach 5 Jungs, die alle in diesem Einfamilien, ein riesiges Einfamilienhaus in Brooklyn haben die einfach gekauft gemeinsam. Da drin ist ein Wahnsinns-Tonstudio, also heftig. Und die wohnen aber auch alle in diesem Haus, wie in so einer Sitcom. Die haben unten eine große Küche und ist alles so ein bisschen hippie-mäßig. Also da kommen KünstlerInnen ein und aus, einfach nur um dann Kaffee zu trinken, um da zu chillen.
Geil.
Ab und zu nehmen die mal was auf. Und dann habe ich mich so gut mit denen allen verstanden, dass wir direkt meine zweite Single geschrieben haben und auch aufgenommen.
Super.
Und die ist jetzt draußen und jetzt bin ich im September wieder mit denen verabredet, um da drüben meine EP zu produzieren dieses Jahr.
Ist ja geil.
Mega.
Es gibt echt Zufälle im Leben, die sind so unglaublich eigentlich, ne? Die echt, die gibt's eigentlich gar nicht.
Unfassbar. Ja. Das war wirklich New York und das ist nicht die einzige Geschichte, die mir da so passiert ist. New York war, also es hat sich so richtig angefühlt wie geplant. Und die Jungs im Studio meinten auch die ganze Zeit, du hast doch irgendwie ein Kamerateam dabei oder so, das ist doch gescriptet, was du hier... Weil jeden Tag ungelogen was passiert ist, was in diese Story reingespielt hat.
Okay. Ja.
Das ist also wirklich unfassbar.
Ja, das ist halt, wenn man anfängt, so einen Weg zu gehen, ne? So, ja. Und da sich damit beschäftigt, sich
leben.
Aufmacht. Du hast ja auch bewusst vorher eben durch den Beginn dieser Challenge auch gesagt, dich aufzumachen. Du bist alleine weg, was sich die meisten Menschen ja auch nicht trauen. Und das ist sowieso auch nochmal was anderes.
Vor allem als Frau wenn du, auf so eine Party zu gehen.
Du, ja, absolut.
Das war so, ne? Also grenznaiv, würde ich sagen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber wenn man halt zu zweit oder mit Freunden oder Freundinnen zusammen verreist, ist es auch ganz oft so, man hängt aneinander. Klar, erlebt man auch, man lernt auch Menschen kennen, aber man ist, glaube ich, im anderen Modus, wenn man nochmal alleine unterwegs ist. So, ne?
Voll, absolut.
Du hast den Namen schon vorhin kurz gesagt, King. aber ich glaube, das war nicht immer klar, dass du sagst, hey, du willst das unter einem anderen Namen machen. Das hat sich so ein bisschen entwickelt bei dir, ne?
Mhm. Ja, genau, also... Meine Mucke mache ich unter dem Namen King. Ich mache Elektropop und ich habe eigentlich, als ich wirklich dann mit dem Gedanken gespielt habe, okay, das wird, also ich gemerkt habe, es wird größer, es ist eigentlich ohne meine Erlaubnis gewachsen und ohne meinen Plan gewachsen, aber auf die allerbeste.
Ohne meine Erlaubnis gewachsen.
Ja. Also du musst ja eigentlich eine Entscheidung treffen, aber das wuchs einfach wie so ein eigenständiges Lebewesen. Und dann kam ich irgendwie an einen Punkt, an dem ich dachte, okay, wenn ich jetzt als Marlene Steffen Musik mache, erstmal, weiß nicht, irgendwie räudiger Name für Künstlerin, ne? Also für Schauspielerin.
Wir haben beide was Gleiches. Mein stinknormaler Name ist Jens Koch und meine Bücher laufen alle unter Jando. Mich kennt man nur unter Jando. Genau das Gleiche. Ich habe gesagt, wer will ein modernes Märchen lesen, der ist Jens Koch geschrieben. Also so ein scheiß Einheitsbrand. So ähnlich, genau, deswegen.
Ja, also wenn du es nicht fühlst für eine bestimmte Kunstrichtung, dann erstmal das. Weil ich dachte, ja gut, Marlene Steffen, die hat wahrscheinlich so
das ist halt so, hat so Frühstücksfernsehen-Vibes irgendwie. Also das ist jetzt auch nicht verwerflich, aber man denkt schon so, okay, mit der verbinde ich jetzt nicht das, was ich gerne als Sound hätte.
Ja.
Und zweitens, wenn ich als ich, also wenn ich mir nur einen anderen Namen gegeben hätte, aber immer noch als ich agieren würde, dann hätte ich ja gar keine Möglichkeit, all die Facetten, die ich irgendwie immer zurückgehalten habe von mir, gezielt in eine Figur zu ballern, weil dann alle sagen würden, oh, wenn Marlene Musik macht oder in Interviews, wo Marlene über ihre Musik spricht, da ist sie irgendwie ganz anders und das ist irgendwie komisch. Und auch in mir hatte ich das Bedürfnis, eine andere Figur zu werden. Also ich wollte auch irgendwie Schauspiel damit kombinieren und was erschaffen und ein alter Ego haben, weil ich dachte, wie cool, ich bin in meiner Hannah Montana-Era. Krass, liebe ich, machen wir. Und so ist King entstanden, weil ich dachte, ich nehme jetzt alles von mir, was immer zu laut und zu doll und zu viel war, und baller das alles in eine Figur. Und guck mal, was passiert. Und vielleicht wird die irgendwann ruhiger. Und vielleicht entwickelt die sich noch mal ganz woanders. Denn hat sie in der letzten, also in dem letzten halben Jahr, nämlich das mache, auch schon getan. Deutlich. Ich habe erst gedacht, King ist ganz, ganz weit weg von mir. Und jetzt merke ich, King ist ganz, ganz nah dran. Sehr, sehr nah dran an mir. Und es ist ja auch irgendwie, du fängst ja an, weil es ein neues Terrain ist vielleicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Klar, aber ist ganz anders. Ja, für mich war es ein neues Terrain. Es war eine Kunstform, in der ich mich noch nicht zu Hause fühle. Und dann ist natürlich so eine Kunstfigur auch ein Schutz.
Ja.
Und je mehr du merkst, ich mache eigentlich nur gute Kunst oder gute Mucke, wenn ich verletzlich bin und wenn ich bereit bin, mich zu öffnen, dann ist dieser Schutz auf einmal nicht mehr notwendig. Und dann wird es spannend, weil du dann gucken musst, okay, vielleicht ist King noch offener und noch zerbrechlicher als Marlene, obwohl ich sie eigentlich so stark angelegt hatte, um mich zu schützen. Aber auf einmal schützt Marlene King manchmal.
Mhm. Ja, spannend, ja.
Voll.
Ja, gibt's diese Ausflucht auch beim Tanzen, die du für die Schauspielerei oder für Kunstfiguren beschrieben hast? Oder ist es, siehst du das da ein bisschen anders?
Beim Tanzen bin ich, glaube ich, mental da, wo ich mit King gerne wäre.
Mhm.
Nämlich bei 100%iger Expression irgendwie, 100%iger Ausdruck und keine. Beim Tanzen gebe ich halt irgendwie überhaupt nichts drauf, was andere Leute denken. Ich würde niemals tanzen, weil jemand anders sehen will, wie ich tanze. Mhm. Niemals. Ich würde immer für mich tanzen. Und das ist mein Ziel für King. Dass ich nie beim Schreiben die Außenwirkungen mit einrechne. Das ist aktuell noch nicht der Fall, weil da noch zu viel Unsicherheit ist, die auch da sein darf. Die hat eine totale Daseinsberechtigung.
Die gehört dazu, gerade am Anfang der Figur. Das ist so.
Und es ist ja auch schön. Das ist wie so ein Vorher-Foto.
Ja, genau.
Wo du denkst, ja, irgendwann gucke ich darauf zurück und denke, oh Mensch, guck mal, die hatte richtig Angst, aber sie hat es trotzdem gemacht.
Ja, genau. Job. So dieses Klatsch und dieses Vorher-Nachher-Foto finde ich genau ein guter Vergleich.
Super, ja. Es wäre schade, wenn man reinstartet mit einer Selbstsicherheit, die einem verbietet, zu wackeln irgendwie.
Ja,
wackelige Knie sind ja auch was Schönes.
Ja, absolut.
Macht einen viel, viel genauer in vielen Sachen und viel, viel gezielter mit dem, wie man umgeht damit.
Macht einen auch wahnsinnig zwischendurch.
Ja, aber richtig.
Also ich habe richtig Angst gehabt am Anfang. Richtig.
Total verständlich. Ja. Kann ich total nachempfinden.
Mir hat mein Schauspiellehrer mal gesagt, so wenn du vor etwas aufgeregt bist, dann bedeutet das oder heißt es, dass es für dich eine Bedeutung hat. Und dadurch konnte ich auf einmal ein bisschen anders damit umgehen oder hatte eine andere Sichtweise darauf, weil ich wusste auf einmal, hey, das ist mir wichtig, das ist okay, nervös zu sein. So, ne?
Voll schön.
Ja, das fand ich ganz cool.
Ja, voll.
Was hast du aus dieser Challenge für dich vielleicht sonst noch so mitgenommen? Würdest du jetzt sagen, du hast dich neben den Sachen, die du abgelevelt hast in deinem Life und dass du jetzt weißt, Fallschirmspringen ist für dich persönlich keine so mega gute Idee. Würdest du sagen, es klingt jetzt so extrem, aber würdest du sagen, du bist ein Stück weit ein anderer Mensch geworden?
Mhm, auf verschiedene Arten. Ich muss sagen, ich habe hinterher, also als ich das abgeschlossen hatte, habe ich Level Up sehr kritisch hinterfragt. Denn ich habe ein Jahr lang, wenn man, also es waren jetzt nur ganz kleine Punkte von einem riesigen Ding, die ich jetzt gerade genannt habe. Das war ja, also wirklich, das war ein Vollzeitjob und ich wurde dafür nicht bezahlt. So. Also es ist, das habe ich mir selber sozusagen bezahlt mit meiner Energie. Aber ich habe, natürlich fragt man sich am Ende so, warum habe ich das gemacht? Also war das wirklich ausschließlich aus mir? War das ausschließlich für mich? Oder wollte ich Bestätigung von außen? Mhm. Ist das auch eine treibende Kraft gewesen? Wie sehr definiere ich mich über meine Leistung? Wie sehr definiere ich mich über meine Außenwirkung? Und da musste ich ganz, ganz hart mit mir ins Gericht gehen und auch zum Beispiel beim Marathon im Nachhinein feststellen, ich finde Laufen total kacke. Ich laufe überhaupt nicht gerne. Das war wirklich ein Ding, da habe ich mich richtig durchgeboxt, um zu beeindrucken. Und das stand auch auf meiner Liste, um eine bestimmte Außenwirkung zu haben. Mhm. Und sich das einzugestehen, ist sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Aber bringt dich auch sehr viel weiter, weil du auf einmal neu kalibrierst irgendwie und dich neu ausrichtest und denkst, okay, was habe ich wirklich für mich gemacht von all dem? Und wo kann ich ansetzen? Was hat mir wirklich gut gefallen? Was hat mir wirklich Spaß gemacht? Und dadurch würde ich sagen, habe ich mich einfach ganz gut kennengelernt, aber das hat wirklich eine Zeit gebraucht und brauchte auch sehr viel Kritik an mir selbst, weil man es von außen anguckt, das Level-Up-Ding, und denkt, ja, cool, aber warum rennt die Frau? Und wohin? Also, was treibt mich als Mensch? Und ist das immer gesund, dass mich das so treibt? Oder habe ich an bestimmten Punkten auch weit über meine Kapazitäten hinaus meine Energie in Sachen gesteckt, die im Nachhinein nicht für mich waren? Mhm. Also ja, ich hab mich verändert. Ich habe da viel draus mitgenommen. Ich bin sehr dankbar. Ich muss auch sagen, grundsätzlich war das super cool und hat auf jeden Fall viel gebracht. Aber nichts ist nur positiv. Und das ist auch in Ordnung so. Und auch daraus konnte ich jetzt ganz viel Kraft und Neues und Lessons ziehen für mich.
Behältst du...
Wunderbarer Satz, finde ich.
Also voll,
das ist
voll.
Ein wunderbarer Satz.
Ja. Voll. Behältst du neben den Sachen, die du jetzt abgelevelt hast, vielleicht so diese Grundeinstellung zum Leben oder zu Ideen, die dir kommen, bei, dass du sagst, hey, ich habe jetzt keine Scheu da mehr, Sachen auszuprobieren, den Weg weiter zu verfolgen, wenn dir irgendeine abstrakte, total durchgeknallte oder vielleicht auch eine normale Idee kommt.
Manchmal kommt mir eine normale Idee, da schrecke ich mich fast. Ja, ich glaube, ich hab jetzt ein anderes Mindset, was neue Ideen und neue Wege angeht. Vor allem, weil, und das ist das Allerschönste eigentlich an Level Up, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du kommst an einen Punkt, wie sage ich das? Ich möchte das schön formulieren, damit es gut rüberkommt. Pass auf. Es ist schon schön in meinem Gehirn.
Mm. Das ist auch schön.
Es baut sich noch zusammen. Aber ich würde sagen, durch Level Up habe ich rausgefunden, was ich kann. Und ich habe verstanden, wie viel ich leisten kann. Mhm. Das heißt, mich treibt nicht mehr die Frage, kann ich was? Und wenn ja, wie viel? Sondern ich habe rausgefunden, na okay, das ist das, was ich leisten kann. Und das, was ich leisten kann, wenn ich meine Energie reinstecke, ist enorm viel. Mhm. Ich weiß, in welchen Bereichen ich extrem talentiert bin. Und ich bin mir jetzt sicher. Und ich weiß auch, welche Bereiche ich überhaupt nicht leiden kann und worin ich überhaupt nicht talentiert bin. Und das ist auch gut. Aber all das zu wissen, gibt mir die Freiheit, und das ist unfassbar, weil ich die vorher nicht hatte, gibt mir die Freiheit, das mal beiseite zu lassen und zu gucken, was macht mir Spaß? Also jetzt weiß ich, was ich kann. Ich muss mich nicht mehr fragen, ob ich was kann. Ich weiß jetzt, dass ich was kann. Und ich weiß auch, wie viel. Jetzt kann ich gucken, wo nehme ich diese ganze Kraft, also wo packe ich die hin? Wie verteile ich die? Auf was verteile ich die? Und wo geht meine Energie rein? Und das ist halt ein Riesengeschenk. Und das ist das, was ich so daraus mitnehme eigentlich.
Ja, du bist keine Getriebene mehr.
Ich bin nicht mehr getrieben. Ich bin nicht mehr getrieben, ich bin jetzt suchend.
Ja, das ist was ganz anderes, was Schöneres.
Ja, und irgendwann bin ich hoffentlich findend.
Ja, das ist der nächste Weg. Es gibt nach dem Suchen nur das Finden.
Ah, da hast du recht. Oh, das ist aber schön, hör mal. Ach komm,
ja, ist Poesie so. Hier. Ja, als wenn wir schon Autor, dabei sind. Ich habe auch gerade ein bisschen was in meinem Gehirn gehabt.
Das glaube ich. Ja, das ist wirklich also nicht mehr von Unsicherheit getrieben zu sein, sondern von Neugier ist, glaube ich, das größte Geschenk, das ich da rausziehen konnte.
Und das finde ich auch im Zusammenhang mit dem Finden auch schön. Man muss, auch wenn man etwas gefunden hat, trotzdem nicht aufhören zu suchen. So, man kann das Nächste für sich entdecken und finden.
Ja.
Mega spannend. Marlene, wir danken dir ganz herzlich, dass du unser Gast warst, unsere Gästin heute warst.
Ja, vielen Dank.
Und wir sind gespannt, was wir noch so von dir sehen, hören, erleben werden.
Sicher noch eine ganze Menge.
Und wer weiß, du hast ja noch eine andere Challenge, die du jetzt gerade machst, eine 75-Tage-Challenge. Vorhin wurde dir ein Keks angeboten. Oder, ja, geht leider nicht. Also mit Level-Up-Challenge hat er sich aufgehört. Die nächste Challenge ist schon im Gange.
Ich brauche immer eine Challenge.
Ja, und selbstbestimmte Strukturen, genau, können auch Challenges sein.
Wir haben absolut was gelernt heute.
Vielen lieben Dank.
Ich danke euch, das war sehr schön.
Gleichfalls.
Danke dir.